Wir leisten uns in Österreich den Luxus, 40 Millionen Euro pro Jahr für Pensionen zu zahlen, die eigentlich seit 1997 abgeschafft sind. Das ist echt der Wahnsinn. Während Ex-Kanzler Gusenbauer mit 65 Jahren den Gehaltscheckpot knackt, verbrennen wir auf unseren Sparbüchern jährlich 10 Milliarden Euro durch Inflation. Wir sind ein Land der hohen Politikerpensionen und Sparer, die Geld verbrennen. Und damit herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast aus Österreich, beim Finanzen verstehen Podcast. Heute wieder mit dabei der Markus. Servus, Markus.
Ja, servus, Philipp. Spannend. Die Weihnachtsfeiertage stehen an. Ich bin gespannt, was wir heute alles so besprechen werden.
Ja, ich bin schon echt gespannt und wir haben ein großes Thema auch noch mit dabei, nämlich den Bitcoin-Preis. Beim letzten Mal haben wir es ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, ich zumindest. Das schauen wir uns dann beim Jahresrückblick an. Aber was schauen wir uns jetzt heute an? Eben, wie schon gesagt, den Gusenbauer-Hack bzw. den Politiker-Pensions-Hack. Warum jetzt das alte System der Politikerpensionen eine unendliche Geschichte der Steuergeldverschwendung ist und bleibt. Dann schauen wir uns an die China-Nvidia-Wette. Es gibt jetzt sozusagen ein neues Nvidia aus China, also More Threads. Und da schauen wir uns an, ob das jetzt sinnvoll ist oder wie das funktioniert oder was der Plan dahinter ist. Dann die Billionenlüge. Wir analysieren, warum das Rekordvermögen der Österreicher am Sparbuch langsam stirbt. Die VIG-Bauer, warum die VIG, also die Vienna Insurance Group, mit ihrer Strategie Evolve 28 zur Dividendenmaschine im Osten wird, beziehungsweise zu einem stabilen und interessanten Unternehmen für die Zukunft. Und, wie schon kurz angesprochen, wir machen einen Jahresrückblick, was wie gut gelaufen ist und warum der, der nicht investiert, halt wieder mal der Depp ist. Markus, wir fangen gleich mal an. Ich habe nämlich eine interessante News gefunden im Standard, und zwar, dass wir uns seit einigen Jahren teure Politikerpensionen leisten, die ja gar nicht mal, also die schon lang weg sind. Also aktuell sind 462 Politiker in der alten Politikerpension, die über 40 Millionen Euro jährlich kostet. Das ist schon mal nicht so schlecht, oder?
Ja, also wenn man sich denkt, was da Kosten auf den Steuerzahler zukommen, auf eine gewisse Periode, könnte man sagen, ist das schon immens. Und du hast ja auch gesagt, ich meine eigentlich seit 1997 nicht mehr so, also wurde quasi geändert. Das ist aber halt immer wie bei Pensionen, also ein ziemlicher Rattenschwanz dahinter. Zieht sich 462 Personen, ist auch nicht wenig. Muss aber auch dazu sagen, da nimmt sich keine Partei wieder mal irgendwie aus oder so, sondern wir reden hier tatsächlich von allen Parteien. Ich hab mir das auch einmal ein bisschen im Detail angeschaut und ich meine, die Bekannten, der es gelesen hat, wird es eh wissen, Gusenbauer oder Faymann waren da sehr publik in den Medien. Es geht aber auch in andere Parteien, also auch ein Erwin Bröll, der Kaiser von Niederösterreich früher, fällt da rein, oder ein von der ÖVP natürlich, oder aber auch ein Peter Pilz von den Grünen, oder aber auch ein Ewald Stadler von der FPÖ. Also es gibt ja jetzt keinen, wo man sagt, oh, na die oder na die, nein, also das betrifft alle und lasst natürlich auch keiner aus. Also jeder, der in der Politik war und da jetzt Anrecht drauf hat oder Anrecht drauf hatte, wird kaum sagen, na, nehme ich nicht. Es wird auch jetzt nach diesem Artikel oder sonstigen, sage ich jetzt mal kleiner Aufschrei, wird jetzt auch keiner hergehen und sagen, na, gebe ich wieder zurück oder wie auch immer, ist ja auch nicht so, auch nicht möglich, sicher. Was ist eigentlich das Hauptproblem? Ne? Ich meine, es kostet halt viel Geld, wir haben ein marodes Pensionssystem und es zeigt halt bei einem wieder auf, dass es durchaus, dass manche Leute gleicher sind als andere. Was meine ich damit? Dass es einfach so ist, dass halt, ja, gerade die Leute, die am Hebel sitzen, es sich meistens dann durchaus auch richten können. Ja. Und das kostet einfach sehr, sehr viel Geld. Was man auch auf lange, lange Sicht noch planen muss. Ich meine, ich habe auch gelesen, ein Gusenbauer wird jetzt 65. Das ist jetzt keiner, der irgendwie 95 wäre oder so, sondern das wird den Steuerzahler schon noch einige Jahre beschäftigen. Man wünscht ja eben immer jeder die beste Gesundheit und so weiter. Und dementsprechend geht man davon aus, dass diese Belastungen noch lange im Steuertopf im Steuertopf, sage ich, im Pensionstopf sein werden, den wir hier zu bezahlen haben. Wie siehst du das, Philipp? Ist natürlich jetzt immer kontrovers zu diskutieren, würde ich jetzt sagen. Es ist ja nichts Verwerfliches, kannst du es moralisch sehen, aber vom Gesetz her kannst du es nicht sehen, es steht ihnen zu.
Ja, anscheinend ist da halt diese Möglichkeit da und die nutzen das natürlich, ist eh klar. So wie du sagst, das wird noch eine lange Zeit sein, weil der Busenbau, wenn der jetzt 65 wird, und angenommen, der wird 95, das sind 30 Jahre, gell? 30 Jahre könnte, vielleicht wird er über 100, man weiß es ja nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass man noch einige Jahrzehnte diese hohen Pensionen zahlen und das in Zeiten, wo unser Pensionssystem eigentlich ziemlich am Limit fährt schon, ohne einer Reform bzw. ohne einer Idee, wie das langfristig finanzierbar sein soll. Und wie gesagt, wir haben es immer wieder diskutiert, wir diskutieren es auch immer wieder. Sinnvoll wäre, wenn man jetzt anfängt, das zu reformieren im Sinne von vielleicht so wie in Schweden eben diese 2,5% investieren sozusagen vom Bruttolohn pro Monat, da kommt schon echt was zusammen. Und nachdem es, wenn man es jetzt gegenrechnen würde oder anschauen würde, wenn jetzt angenommen jetzt die Politiker noch 20, 30 Jahre so hohe Pensionen kassieren und wir heute anfangen eben das System so in die Richtung umzudrehen, dass man ein bisschen Kapitalmarktgewichten dazu nimmt, dann fällt es in die 20, 30 Jahre vielleicht nicht so brutal ins Gewicht. Aber da müsste man halt heute schon anfangen. Und wie alle wissen, Österreich ist nicht bekannt dafür, dass man erstens große Reformen macht, insbesondere im Pensionssystem, und auf der anderen Seite, dass sie kapitalmarktaffin sind oder das Thema sich genauer anschauen, weil etwas, was nicht von heute auf morgen geht, das ist für die oft nicht so interessant, wenn man sich, wie lange dauert eine Periode im Nationalrat? 5 Jahre. Somit gehen die von heute bis 5 Jahre so auf die Art und danach kommt eine Partei und dreht wieder alles um vielleicht. Da müsste wirklich irgendwas langfristig Sinnvolles, was nach 10, 15 Jahren erst anfängt zum Laufen. Wir wissen selber, wie das Thema Zinseszinseffekt ist. Und da sehe ich jetzt eher ein bisschen, ja, sehr ein bisschen schwierig. Aber ja, wenn es im Gesetz möglich ist, wird es immer Leute geben, die das nutzen. Vollkommen legitim. Auf der anderen Seite moralisch natürlich, ja, schwierig. Aber wenn man viel verdient, kriegt man halt mehr. So ist halt das Umlagesystem. Und das, ja, kann man sich nur vielleicht ein bisschen, oder was kann man nur ändern, wenn man eine gewisse Reform macht und eben Kapitalgewichtung mit reinnimmt. Wäre mein Zugang. Aber, ja.
Wie du sagst, Philipp, moralisch ist es ein bisschen schwierig, finde ich auch. Ich sehe es eher aus dem Aspekt, wer viel verdient, der kriegt doch viel. Ja, ist so tatsächlich. Was ich moralisch verwerflicher finde, ist eher, wenn du deine 40, 45, 50 Jahre arbeitest, jetzt im Niedriglohnbereich und du dadurch eine niedrige Pension bekommst, haben wir gesagt, das ist schon bitter genug, nur du hast eben deine 40, 45, 50 Jahre gearbeitet. Jetzt gibt es ja bei diesen 462 Personen tatsächlich Leute, die ja sehr, sehr kurz nur in gewissen Rollen waren und nichtsdestotrotz so eine Pension beziehen. Und das finde ich ja dann eigentlich der Scherz an dem Ganzen, dass man sagt, okay, da waren gewisse Leute eine Mini-Periode, die haben nicht einmal die gesamte Legislaturperiode durchgemacht und beziehen so einen Politik, also so eine Politikpension. Und das verstehe ich dann irgendwie auch nicht mehr. Da hört sich's dann bei mir auf, wenn einer nicht mal ein Jahr im Amt ist und diese Pension dann kassiert. Die Ausgaben, ja, die werden mal so nicht mehr los. Das ist halt jetzt einmal so, aber wie du auch richtig sagst, es ist zwar auch 1997 geändert worden, es wird auch in der Zukunft immer Leute geben, die eine hohe Pension haben. Auch das ist ja gedeckelt, ne? Also wir müssen ja froh sein, dass da wenigstens ein Deckel drin ist. Nur wenn der Deckel, ich habe es mal angeschaut und rausgeschrieben, der Deckel liegt bei 18.000 Euro pro Monat. Nein, ist eh nicht. Ich meine, 18.000 Euro pro Monat als Pension zu kassieren vom Staat ist jetzt auch ein absoluter Wahnsinn. Aber ja, es gibt ja auch welche, die beziehen eben doppelte Bezüge. Also es gibt 29 Personen von diesen 462, die eine doppelte Politikerpension erhalten. Und ja, das ist halt dann schon wild. Also Werner Faymann zum Beispiel als ehemaliger Gemeinderat und zweiter als früherer Stadtrat. Also das ist so, ja, es kostet einfach viel, viel Geld.
Das ist eher Wahnsinn, weil der war im Nationalrat, der war der Bundeskanzler, dann würde mir meine Logik eigentlich sagen, das subsumiert sich, ne? Das heißt, wenn der je höhere Position ist, dann soll er nur von der Position eigentlich das kriegen. Also Gemeinderat und Stadtrat, der soll es auch noch kriegen. Ich meine, das kann es ja eigentlich nicht sein, weil der hat ja eigentlich das Game Politik in Österreich durchgespielt, kann man sagen, als Bundeskanzler. Und dann sollte eigentlich die kleinen Positionen von vorher eigentlich wegfallen, meines Erachtens. Aber anscheinend ist es nicht so. Ja, wir werden es nicht ändern.
Ja, wer die Spielregeln macht, wird sich nicht selber schlecht machen.
Genau, so ist es.
Also,
genau. Somit entweder du bist Politiker oder nicht, ne? So ungefähr. Naja, genau, weg von der Politik, weil sonst hören wir da gar nicht mehr auf halt.
Ja, wir sind ja kein Politik-Podcast. Genau. Also, aber es ist schon ein spannendes Thema, weil es ja, warum haben wir das heute jetzt kurz besprochen? Es ging eigentlich mehr darum, dass man aufzeigt, ich meine, Pensionssystem, wir haben es oft durchgekaut, wirklich in Österreich nicht, oder aus unserer Sicht zumindest, jetzt nicht das Vorzeigemodell für die Zukunft. Und dann gibt es halt immer wieder so kleine Kuchen in diesem ganzen System, die halt extrem viel fressen davon. Und das ist halt eher, ich glaube, das Hauptthema, was auch viele, viele Leute dann, glaube ich, beschäftigt.
Werbung. Wer unseren Podcast verfolgt, weiß, wir nutzen Sunrise Capital zum Investieren. Beim letzten Community-Event kam oft die Frage, was ist Sunrise eigentlich? Und wer könnte das besser erklären als Gründer und Fondsmanager Thomas Nies?
Bei Sunrise dreht sich alles ums Mitverdienen. Es geht darum, den Vorhang aufzumachen und nicht einfach nur investieren in Produkte, die man nicht versteht, sondern in Unternehmen, die man kennt. Wir halten die Dinge ganz einfach. Wir strecken in unserer App eine unsichtbare Hand aus, die helfen soll, dass der Anleger die für ihn richtigen Dinge tut und damit langfristig erfolgreich anlegen kann.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise sehr gerne weiterempfehlen. Und wenn du jetzt mit Sunrise starten möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben geschenkt. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Und nun zurück zum Podcast.
Voll. Markus, hast du vor, weiß nicht, von deinem Vater oder von Verwandten oder so schon mal gehört, dass man einen Diesel kaufen soll statt einen Benziner, weil er billiger ist? Ist dir das geläufig?
Das ist mir ziemlich geläufig. Es war ja früher ein Grundsatz, wenn wir jetzt eben zu einem anderen Thema jetzt auch kommen. Ja, es gab tatsächlich, oder es gab bis vor kurzem Leute sicher, die tatsächlich mehr zum Diesel gegriffen haben als zum Benzinauto. Weil der immer in der Periode, in der Vergangenheit immer eine Spur günstiger war. Und meines Wissens, häng mich nicht drauf fest, Philipp, aber gab's da auch nicht so immer die Möglichkeit, okay, also war ein Diesel nicht immer auch preislich beim Autokauf? Hat das nicht einen Unterschied gemacht zum Benziner?
Absolut, der Diesel war eigentlich immer teurer in der Anschaffung, das ist das Lustige dran. Und es war immer das Argument, auf der einen Seite, der Diesel ist viel billiger, der war immer meistens so einige, was sind, also vor meiner Zeit noch wahrscheinlich noch eher oder vor unserer Zeit, aber so jetzt zum Schluss 10, 20, 30 Cent günstiger. Jetzt haben wir aber schon seit 4 Jahren eigentlich in Folge, kannst du sagen, dass der Benzin billiger ist wie der Diesel. Das hat sie früher nie gegeben. Aktuell, ich habe jetzt gerade nachgeschaut heute, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist der Diesel liegt bei 1,458, also 1,45 der Liter und der Benzin 1,41,8. Also das sind mal 4-5 Cent um pro Liter, sprich beim Volltanken ca. 2 Euro plus minus 2-3 Euro, kommt drauf an, was du für Auto hast, wie groß der Tank ist. Und was noch dazu kommt, der Steuervorteil, der ist ja weg, weil früher war es ja so, dass, oder es war ja, oder ist ja immer so, die Mineralölsteuer auf den Diesel ist ja geringer als auf den Benzin. Und das war ja früher dieses Sparargument. Das ist heute aber nicht mehr so, weil trotz der Mineralölsteuer, die niedriger ist wie beim Benzin, ist der Diesel jetzt teurer. Das heißt, am Ende des Tages fährst du jetzt aktuell um einiges schlechter wie mit dem Benziner. Auch bei der Anschaffung, weil das sind ja ein paar tausend Euro, so ich glaube 1,000-2,000 Euro pro oder 3,000, ich weiß jetzt die Dimension nicht, aber es waren auf jeden Fall ein paar tausend Euro, wo der Diesel teurer ist. Das heißt, am Ende des Tages holst du es ja nie mehr auf. Ich habe selber einen Diesel, aber nicht aus dem Grund gekauft, dass ich jetzt billiger bin wie der Benziner. Trotzdem, das ist jetzt schon ein Wahnsinn. Also das Argument, was früher gegolten hat oder was so im Mainstream immer vorhanden war, das funktioniert halt überhaupt nicht mehr. Das ist echt interessant. Also ja.
Und da ist ein Wandel durchgegangen schon, muss man sagen, durch die Gesellschaft. Der Diesel war der Verbrennermotor schlechthin. Der wurde auch wirklich, wirklich jahrelang forciert und getrieben. du sagst das eh, seit 4 Jahren ungefähr, also könnten sagen, eigentlich seit der Corona-Zeit hat sich dieses Blatt gewendet. Der Diesel ist auf einmal auch in der Gesellschaft oder wie auch immer zu sehen. Da war auf einmal der Bösewicht, auch durch Umweltgedanken und etc. Kam die E-Mobilität immer stärker und der Benzin ist aber immer auf der Verbrennungsmotorseite immer jetzt so aufgestiegen, als wenn Verbrenner, dann ist es ein Benziner mittlerweile. Du hörst echt wenig im Diesel und wenn du dir die Neuzulassungen anschaust, dann siehst du einen eklatanten Rückgang bei Diesel-Neuzulassungen und hast tatsächlich stabile Werte bei Benzin. Also es ist auch wirklich so, dass dann natürlich viele auf den Benzin umsteigen, auch im Verbrennungsmotor Benzin. Und bei E-Autos, ich meine, Neuzulassungen braucht man nicht drüber reden, die waren von einem sehr niedrigen Niveau natürlich auch stark gestiegen, stagnieren jetzt aber auch mittlerweile ein bisschen. Es ist natürlich auch alles Lenkungseffekte, das darf man auch nicht vergessen. Inwiefern pusht die Politik, welches Vehikel etc. Und wenn es einmal mehr ist, ist es natürlich besser für das eine und wenn es mal weniger ist, als für das andere. Aber du hast schon den Eindruck, dass der Diesel auf einem sterbenden Ast ist. Wobei ich schon auch noch merke, dass es echt Leute gibt, die sagen, der Diesel, das ist einfach mein Auto für Langstrecke, da habe ich keine Probleme und hin und her, ja. Nichtsdestotrotz merkst du einfach, ja, es geht in die Richtung und kostentechnisch hast du ja auch alles gesagt. Es ist tatsächlich teurer mit diesem Mehrwert, kannst du jetzt eigentlich auch nicht mehr richtig werben. Wenn du zum Beispiel jetzt auch ein Hybrid fährst der ja auch in der Regel ein Benzinhybrid. Dementsprechend geht das in diese Richtung halt. Verbrauchstechnisch war ja der Diesel auch immer ein starkes Argument. Der hat immer sehr, sehr wenig verbraucht. Ich meine, das tut er jetzt bei den Autos ja eh noch immer, ne? Das ändert ja nichts an der Tatsache. Aber man merkt schon, in welche Richtung das geht. Ich bin schon gespannt, wo ein Diesel in 10 Jahren ist, ob der noch in der Form existiert, wie er existiert, ja. Oder ob da einfach der Benzin den Platz hier einnimmt und dann hast du einfach nur noch Verbrennung und such das aus quasi, ja. Wird sich dann zeigen. Ja. War auch ein sehr spannendes Thema, weil es ein sehr Alltagsthema ist. Ne? Ich glaube, viele Zuhörer haben das oft schon selber auch erlebt mit diesen Diesel-Benzin-Gedanken. Was kaufe ich denn wirklich? Oder steige ich eben auf E-Mobilität? Aber das mit Diesel ist ein Thema, was eigentlich so in der Gesellschaft ziemlich untergeht.
Absolut. Und für alle, die immer gern schauen, wo sie günstiger tanken können, spritpreisrechner.at kennt man wahrscheinlich eh schon sehr gut. Da kriegt man eigentlich immer die aktuellsten Preise für die Region, wo man gerade ist, einfach eingeben, wo man ist. Und dann sollte man das relativ gut finden. Von Österreich, von der Diesel-Thematik, kurzen Schwenker nach China. China hat letzte Woche vor kurzem wieder Schlagzeilen gemacht und hat ein neues Unternehmen oder seit 5 Jahren existierend, also 2020 gegründet, nämlich More Threads. Das glaubt man jetzt, das klingt aber nur ein Social Media Anbieter. Ist es auch nicht. Das ist ein Grafikchip-Unternehmen. Das ist so ein Pendant zu Nvidia. Und damit wollen es Nvidia und die USA mitunter angreifen. Und beim IPO in Shanghai am ersten Tag plus 425%. Das ist schon heftig, weil irgendwie hat man so einen komischen Beigeschmack dabei, als hätte man das aber künstlich gepusht, weil diese More Threads, also das Unternehmen, ist so anscheinend Chinas einziger Ausweg aus dieser US-Blacklist, weil jetzt ist halt USA, die Unternehmen sind halt eigentlich kurz gesagt führend für solche Grafikchips. Somit können die natürlich das aber lenken, wer halt diese Chips bekommt mitunter. Und wenn die Chinesen die Chips genauso brauchen wie wir in Europa, wie in den USA, dann ist es natürlich blöd, wenn die es vielleicht als Letzter kriegen oder vielleicht gar nicht kriegen. Und jetzt haben die sich gedacht, okay, wir brauchen ein eigenes Nvidia. Technisch sind es angeblich, wenn man sich die News anschaut, Jahre hinter Nvidia. Das heißt, die Qualität ist halt nicht so gut. Aber strategisch ist es halt wichtig für China. Und die, was jetzt dort investiert haben, die kaufen jetzt kein Cash oder irgendwas, sondern eine Wette auf technologische Unabhängigkeit. Weil das Unternehmen, wie gesagt, das ist 5 Jahre alt. Das ist ganz ein junges Unternehmen. Und ja, das wird sich erst zeigen, ob das überhaupt funktioniert. Und am Ende des Tages will China einfach nur unabhängig sein, weil alles andere wird wahrscheinlich das Unternehmen vielleicht gar nicht leisten können. Und hast du davon Schuss gehört, Markus? Weil jetzt nebenbei habe ich noch kurz geschaut, die Zahlen von Unternehmen, die machen jedes Jahr Milliarden an Verlusten. Also die haben seit Bestehen noch überhaupt nichts, nicht mal in der Nähe von irgendeinem Gewinn. Die machen überhaupt nur, was, da sage ich gerade, 438 Millionen Umsatz und 1,5 Milliarden Verlust. Also das ist eine brutale Geschichte. Und die Investoren haben aber fest investiert, also wirklich fest. Und das aber nur aufgrund von Zukunftsvision vermutlich.
Ja, also ich kenne es ja tatsächlich. Und China ist wieder das Thema. Ja, die wollen natürlich unabhängig werden, versuchen alles, was da geht, und 5 Jahre ist natürlich nicht lang, und du musst das eher fast sogar als Startup sehen, was das angeht. Das wurde auch so lange so auch finanziert, und waren sehr viele VC-Gesellschaften dabei und so weiter. Und der jetzige IPO, also der Börsengang, wie es so schon heißt, als IPO bezeichnet, war ja nur möglich, weil ja wieder die Chinesen dafür waren. Was meine ich damit? Wenn die nicht jetzt da irgendwie die Regelungen ein bisschen gelockert hätten, dann hätten die gar nicht an die Börse gehen können, weil es einfach normal so ein unprofitables Unternehmen keine Zulassung finden würde. Aber das zeigt wieder mal, wenn Interessen da sind, gerade aus staatlicher Sicht, dann gibt es in China auch keine Grenzen, was das angeht. Und auch spannend ist ja, wer da eigentlich auch ein bisschen beteiligt ist. Es ist auch, die großen Chinesen sind da dabei. ByteDance, man kennt's, ne? Die sind auch beteiligt bei denen.
TikTok, ne? ByteDance, TikTok. Also,
besser bekannt bei uns als TikTok, im Hintergrund die Mutterfirma, oder auch Tencent. Tencent sollte den einen oder anderen, der jetzt auch ein bisschen ein Auge nach China wirft, auch bekannt sein. Ist schon, würde ich mal sagen, ein traditionelles Unternehmen aus China, einer der größten. Und ja, es wird sich sehen, wo der Weg hingeht. Ich sehe es auch ein bisschen so als nicht nur als Unabhängigkeit, sondern die wollen natürlich jetzt auch, das ist so ein Schlupfloch, wo sie rein können, weil gerade bei Nvidia-Chips haben sie ja das Problem, ne, mit so Themen wie Embargo oder so, wie kriegen wir die, aber natürlich für einen Chinesen steht in erster Linie die Unabhängigkeit da. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für einen Chinesen, als wenn er sich in einem wichtigen Sektor abhängig machen muss von den USA. Das ist das, was der Chinese auch eigentlich so nicht mehr gewöhnt ist, sondern ist eigentlich der eigentlich alles hat. Und wenn er es nicht hat, dann wird das gemacht, dass er es hat. Also es ist jetzt kein Deutsch gewesen, aber zumindest wird das so irgendwie in die Wege geleitet, dass so kürzester Zeit das vorhanden ist. Und jetzt gerade auf dem Technologiebereich ist es halt nicht einfach. Ja. Da kann ich halt jetzt nicht sagen, naja, dann ist es halt jetzt da in 1-2 Jahren, sondern da ist halt viel Entwicklung dahinter und das Know-how, und die werden sich auch sicher die besten Leute wiederholen. Aber ich meine, die haben auch viele Leute, die haben auch sicher sehr kluge Leute. Was Fakt ist, ist, der IPO war ein Riesenerfolg. Also eine Verfünffachung des Aktienkurses haben wahrscheinlich nicht einmal die besten Optimisten erwartet. Aber ich glaube, es wird sich zeigen. Für mich ist das Allround, könnte man sagen, wieder mal typisch, ein typisches China-Investment. Kann natürlich gut laufen mit starken staatlichen Regularien dahinter, was man immer beachten sollte. Und das gilt generell für China, vielleicht bei der noch mehr. Und ja, ich glaube, mehr kann man dazu jetzt noch nicht sagen. Das wird dann die Zukunft zeigen. Das ist so, wie wir letztens über den Bitcoin-Kurs geredet haben. Du kannst jetzt nicht sagen, ist es höher oder niedriger? Wir kommen dazu auch noch später. Waren wir jetzt auch nicht ruhmreich. Also von daher, jetzt ist da auch eine Prognose abzugeben, eher nicht so unser Ding, oder sollten wir auch nicht tun.
Also unsere Prognosen sind also nicht gut.
Ja, genau. Also es ist sowieso, also chinesische Aktien zu kaufen ist... Das ist dann schon, ja, ich würde mal sagen, High-End. High-End meine ich eher ein bisschen im Risikobereich, weil man sich denkt, okay, es gibt so viele Möglichkeiten auf dieser Welt. Und da muss es halt diese eine chinesische Aktie sein. Naja, ja, muss jeder für sich selber wissen.
Ja, gehen wir von China wieder zurück nach Österreich. Ich habe einen interessanten Artikel gefunden im Gewinnmagazin, dass wir Österreicher knapp vor 1 Billion Vermögen sind. Was heißt das, oder wie komme ich drauf? Es gibt anscheinend eine neue Studie von CEP heißen die, kenne ich auch nicht. Und die haben jetzt herausgefunden, dass die Österreicher fast 1 Billion Euro an Werte haben. Liquide Werte. Was heißt jetzt liquide in dem Fall? Das heißt jetzt, dass da reinfließen Wertpapiere, Einlagen, Immobilien, Beteiligungen, also private Beteiligungen, Versicherungen, Wertgegenstände. Natürlich Wertgegenstände, das ist nur 1% vom Ding. Was da auf jeden Fall auffällt, ist Immobilien ist 35-36%, genauso wie Beteiligungen. Das heißt, da sind sehr viele Leute wahrscheinlich drin, die mittelständische Firmenbeteiligungen haben, würde ich jetzt einmal ganz stark vermuten, die da bei der Befragung vorkommen sind. Immobilien, wie gesagt, und Beteiligungen machen 70% aus vom Vermögen, vom liquiden Vermögen. Jetzt kann man darüber streiten, sind Immobilien liquides Vermögen? Meines Erachtens eher nicht, weil immobil heißt ja, dass man es nicht eigentlich wirklich mobil verfügbar hat und genauso im liquiden Bereich. Wertpapiere nur um die 13-14%. Da sind wir noch weit weg von dem, was möglich wäre. Einlagen 10-11%. Das heißt Bargeld oder Einlagen bei Bankinstituten. Und sie rechnen da mit 76.200 Haushalten, die dann über 500.000 liquides Vermögen haben und ein paar Tausend, die über 3 Millionen Vermögen haben, angegeben. Und Gesamtösterreich soll es dann aktuell bei 974 Milliarden liegen. Wie gesagt, jetzt kann man darüber streiten, wie kommen die auf diese Zahl, hat das wirklich einen Sinn, stimmt das wirklich? Auf der anderen Seite muss man schon sagen, wenn man jetzt von diesen 900 Milliarden 10-20% hernimmt und sagt, und das ist ja Fakt von den österreichischen Nationalbankzahlen, dass über 330 Milliarden Euro auf den Sparbüchern liegen, sozusagen, dann verlieren wir jedes Jahr massiv an Vermögen, also an Kaufkraft. Wir werden zwar reicher anscheinend, also nominell reicher, verlieren aber an Kaufkraft. Und bei 3% werden das jährlich rund 10 Milliarden Euro an Kaufkraft. Und im Vergleich, das ist mehr als das gesamte österreichische Budget fürs Bundesheer pro Jahr. Für die Banken natürlich geil, für die Leute, die Cash horten, als Segen, weil die verdienen ja Zinsen damit und meistens mehr Zinsen, wie das was hergeben, also weit mehr. Ich weiß nicht, Markus, was kriegst du Zinsen so ungefähr bei deinem Girokonto? Kriegst du über 1%?
Nein.
Ja, genau. Und was ist gerade der Einlagenzins? Ich glaube 2%. Angenommen, sie würden dir nur 1% geben, was ja eh schon extrem viel wäre, würden sie immer noch 1% kassieren. Und wenn sie das bei jedem so machen, dann und bei, sagen wir mal, 330 Milliarden, dann verdienen die natürlich fürstlich, was man natürlich an den Kursen sieht und an den Gewinnen. Nichtsdestotrotz sieht man aber wieder, dass alle, die nicht investieren, die Deppen sind, ne? Weil dann bist du eigentlich der, was drauf zahlt für alle. Du zahlst den Wertverlust drauf und dann, also die Kaufkraft verlierst du. Du zahlst die guten Margen, die guten Gewinne von den Banken. Du wirst mitunter ein bisschen reicher, aber du könntest viel reicher werden oder viel vermögender werden, wenn du investierst. Also am Ende des Tages, jeder, der nicht investiert, der verliert, denke ich. Oder Markus, was ist da jetzt dein Zugang?
Ja, definitiv. Also es ist sehr erschreckend, muss man ehrlicherweise sagen, gerade dieser Realverlust, der wirklich im Jahr.
Weil wir werden ja reicher, offensichtlich, wenn man die Studie anschaut, aber wir werden doch irgendwie ärmer, weil wir halt nicht damit mit dem Geld nichts machen. Ne?
Naja, wir können ja sparen, das steht ja außer Frage. Also Österreich ist ja ein Land, was wirklich gut ist in Sparen, das ist ja auch positiv mal zu sehen. Nur, wie du es gesagt hast, wenn jetzt da auch Immobilien zum Beispiel reinfallen für den Eigenbedarf, ja, ist ja alles schön und gut, wenn du deine Hitten hast im Vorort von Wien, mit die Wert ist 1 Million Euro, kannst dich faktisch als Millionär fühlen, wirst aber auch nie irgendwie was davon haben, weil du halt auch ein bisschen totes Kapital hast, so muss man das halt auch sehen, ne? Und sagen, ja, mühselig aufgebaut, herzlichen Glückwunsch dazu, viele sehen das dann auch als klassische Pensionsabsicherung, wenn man das so sagen kann, wenn man wirklich was ist, dann höre ich oft, ja, dann verkaufe ich halt mein Haus, ja, das ist schön, da wirst du aber auch nicht happy sein, weil da musst du ja trotzdem dann wieder irgendwo wohnen und musst dein Eigenheim, was du dir mühsam aufgebaut hast, aus welchen Gründen auch immer verkaufen. Und dann hast du faktisch diese Million, wenn es dir wer auch bezahlt, muss man auch immer dazu sagen. Ja, aber wie gesagt, die Leute können sparen, die Leute können sich was aufbauen über die Jahre, was natürlich mit den steigenden Inflationen und mit den Kosten jetzt auch immer schwieriger wird. Gerade Tendenz, wenn man junge Generation ansieht, wenn die sich mal ein Haus aufbauen wollen oder erwirtschaften, wie lange das eigentlich dauert im Verhältnis zu Eltern oder vor allem auch Großelterngeneration. Aber insgesamt kann man sagen, ja, es liegt viel Geld rum, es wird viel zu wenig investiert, die Rahmenbedingungen sind auch nicht in diesem Ausmaß gegeben, wo man es sich vielleicht gerne hätte oder wünschen würde. Auch diese Thematik haben wir schon oft besprochen, dass gerade von oben, was meine ich damit, den Staat, die Politik, dass da gewisse Rahmenbedingungen gesetzt werden, um das auch zu attraktivieren. Kann man auf vielen Ebenen machen. Aber was wichtig ist, ist die Finanzbildung. Und da sind wir schon auch ganz gut am Weg. Nichtsdestotrotz braucht es da auch in der Schule wie immer. Es braucht einfach mehr Aufklärungsarbeit, was das Thema angeht, gerade in jungen Jahren, dass wir auch eine Generation nicht heranwachsen sehen, die dann wieder verloren ist sozusagen, sondern wo es mehr in die richtige Richtung geht, dass man auch Ansätze hat, selber vorzusorgen, selber das Geld zu investieren, das, was überbleibt neben einem Notgroschen, neben ein bisschen ein Sparen, neben ein bisschen Konsum und Urlauben und wie man es alles kennt, dass man wirklich schaut, dass man hier einen Teil seines Geldes investiert. Und ich glaube, da wäre schon vielen geholfen. Und wir reden da jetzt eben nicht davon, da jetzt Millionär zu sein, sondern selbst wenn ich jetzt 50 Euro im Monat auf 40 Jahre beiseite lege, habe ich trotzdem einen super sechsstelligen Betrag, sicher über 100.000. Ich glaube, 120.000 ungefähr sollten das sein, wenn du da definitiv in die Richtung kommst, wo du dann sagen kannst, okay, das ist zu meiner normalen Pension, ist das ein Geld, mit dem ich mir ein halbwegs schönes Lebensamt machen kann, was ich zusätzlich unabhängig erwirtschaftet habe. Und ich meine, um das geht es eigentlich, wenn man sich das jetzt im Detail überlegt. Und das ist das, um was es geht. Und es ist einfach furchtbar schade, dass Leute sich in diesen, ich sage jetzt einfach zu negativen Spirale befinden, die einfach ein teilweise wirklich super Einkommen haben. Damit meine ich wirklich, wirklich sehr gut verdienen und ja, meistens dann umso mehr ausgeben und dann am Ende null haben oder eben auch sparen können, der spart sich einen Tausender oder was, also richtig guten Summen weg und dann kommst du irgendwann drauf, oh, jetzt habe ich ein Girokonto mit 100.000, ja, herzlichen Glückwunsch, ist auch eine Leistung im Prinzip, nur halt, wenn du dann wieder die Inflation mitnimmst und alles drum und dran, ja, dann wird's halt wirklich bitter. Und wenn es da mal Klick macht und ja, man kann leider die Inflation nicht angreifen, sonst hätte man es eh schon in die Mangel genommen, physisch, aber es geht halt nicht. Und dementsprechend muss man halt immer wieder darauf hinweisen, sie ist da, sie ist nicht sichtbar, aber gerade wenn die Inflation hoch ist, dann tut es dann auch den Leuten richtig weh. Und ja, aber das oberste Schlagwort ist Finanzbildung. Ohne Finanzbildung, wenn es die Leute auch nie begreifen und ohne Wissen dazu, wird es auch keine Änderungen geben bei den einzelnen Personen. Ich glaube, also, aber das sind wir eh, Philipp, wir wissen ja, wir machen es ja, wir schauen ja wirklich auch in unserem Umfeld, wir schauen im Podcast, wir schauen ja wirklich, dass wir da das vorantreiben. Bei uns, die Community, ist ja eher schon sehr, sehr finanzfit.
Absolut, absolut. Wichtiges Thema und wird sich in Zukunft noch weisen, dass das oder dass wir da recht gehabt haben. In diesem Fall Gott sei Dank wirklich recht gehabt haben. Ja, gehen wir zurück zu Österreich, zum Österreich-Block. Diesmal schauen wir uns die VIG, also die Vienna Insurance Group an. Die hat vor kurzem eine neue Strategie rausgehauen, und zwar das Ziel für 2028, Evolve 28. Da wollen sie ein 20 Milliarden Euro Prämienvolumen hinbekommen, aktuell links bei 12 Milliarden. Also man sieht eine starke Möglichkeit noch zu wachsen. Ganz aktuell ist die Übernahme der Nürnberger Versicherung. Die kaufen es für knapp 1,4 Milliarden. Und das ist die größte Akquisition der Firmengeschichte von der VIG. Somit positioniert sich die VIG in Deutschland viel stärker. Die Nürnberger, habe ich mir angeschaut, hat 2023 und 2024 so knapp 4,5 Milliarden, also 4,6 bis 4,9 Milliarden Umsatz gemacht. Also schon ein großer Player für Österreich insbesondere. Und damit will sich die VIG transferieren vom lokalen Versicherer zum, sagen wir mal, österreich-deutschen und osteuropäischen Player, wobei sie eh schon sehr stark da sind. Und aktuell ist die Nürnberger hauptsächlich in Österreich und Deutschland aktiv, kommt jetzt unter das Dach von der VIG dann. Unter der Nürnberger Versicherung verkaufen die ihre Versicherung, mitunter auch Garanta, die kennt man vielleicht, also ich habe das schon ein paar Mal gelesen. Nur um kurz noch einzuhaken, die VIG ist ein riesiger Versicherungskonzern, einer der größten in Österreich. Und ja, der bietet halt alle möglichen Sachen von Versicherungen an und ist in Osteuropa sehr stark. Und im Jahr 2025 hat die VIG richtig Gas geben. Wenn ich jetzt auf die Rendite komme, muss ich noch dazu sagen, ich habe die VIG selber im Depot, also aus Transparenzgründen. Markus nicht, das haben wir vorher schon abgeklärt. 2025 war das meines Erachtens renditestärkste Jahr für die VIG. Year-to-date-Performance 120%, 120, also mehr als verdoppelt. Und damit, wenn man sich den ATX 2025 anschaut, Platz 2 als Best Performer im ATX. Nur die AT&S ist mit knapp 140% noch besser gelaufen. VIG ist ein solides Unternehmen seit vielen, vielen Jahren. Seit Börsennotiz, also seit 30 Jahren, zahlt die VIG Dividenden. Die Dividendenpolitik sagt, dass sie mindestens die Höhe vom letzten Jahr ausschütten wollen oder sollen oder müssen. Aber ganz klar mit Fokus auf die Steigerung, wenn es möglich ist, wenn es finanzierbar ist. Damit auch interessant die Nürnberger Übernahme und wenn sie dadurch dann ihr Wachstum bis 2028 auf 20 Milliarden beschleunigen können. Also wie gesagt, aktuell liegen es bei ungefähr 12 letztes Jahr. Somit ist ein Haufen Luft nach oben. Was natürlich ganz interessant ist immer und ganz wichtig ist, ist natürlich, was habe ich wirklich verdient in den letzten 5 Jahren? Da schauen wir uns oder schauen wir immer den Total Return an. Und der war in den letzten 5 Jahren wirklich Bombe. Also der hat viele Tech-Unternehmen aus den USA ausgebotet, kann man sagen. 257% in den letzten 5 Jahren. Also reden wir von 29% pro Jahr. Das ist wirklich ein Wert, das ist fast unrealistisch, insbesondere für so ein fades Unternehmen, kann man sagen, weil es ist jetzt nichts technologisch Hochwertiges, wie ein Alphabet, wie ein Meta oder sonstiges, wo du sagst, da ist irgendwie Innovation dahinter, also technische Innovation. Die sind auf einer anderen Seite innovativ, weil sie halt sehr viele Versicherungen haben in verschiedenen Bereichen und das, ich bin selbst auch Kunde bei der VIG für die private Krankenversicherung und technisch, also es funktioniert, die App ist super, es geht relativ zackig und die zahlen richtig schnell aus, also da bin ich immer sehr dankbar dafür. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Unternehmen, insbesondere aus Sicht als Aktionär, in Europa breit aufgestellt, einer der breitest aufgestellten Unternehmen im europäischen Raum, würde ich sogar sagen, insbesondere im Versicherungsbereich, weil es sind sehr viele Marken, die da die unter dem Dach der VIG firmieren, wie die Wiener Städtische zum Beispiel, wie die Donauversicherung, jetzt dann die Nürnberger und so weiter und so fort. Ja, und wenn jetzt die Strategie aufgeht bis 2028, dann könnte die VIG nochmal einen schönen Sprung nach vorn machen, beziehungsweise einfach solide bleiben, wie sie jetzt auch schon sind. Ein solider Dividendenzahler, der für Leute interessant ist, die vielleicht solide Unternehmen suchen, die gut ausschütten. Am Ende des Tages, Einzelpicks sind nie gut für die, die sich nicht vielleicht nicht drum kümmern, die nicht unbedingt sich da wirklich reinfuchsen. Aber wenn du einen Sunrise-Standardfonds zum Beispiel nimmst oder andere Fonds, die europäisch lastiger sind, dann bist du auf jeden Fall mit dabei. Beim MSCI World tust du halt ein Beschwerer, weil das Österreich kaum relevant, also eigentlich gar nicht existent. Somit, wenn du da solche Unternehmen mit dabei haben willst, dann musst du halt andere ETFs oder Fonds mit reinmischen, die eher europäisch aufgestellt sind. Am Ende des Tages gibt es viele gute Unternehmen, VIG ist eines davon, insbesondere aus Österreich. Ja, für den einen oder anderen spannend. Ich habe sie im Depot und lasse sie auch drin, die bleiben. Markus, VIG, Option für dich oder nicht?
Ja, Option für mich oder nicht. Ich sage mal so, für Österreich oder für den ATX top dieses Jahr. Ich meine, es gibt viele gute Performer dieses Jahr im ATX, aber gerade die VIG sehr, sehr gute Arbeit geleistet anscheinend. Gerade mit den neuen Zielen bis 2028, jetzt mit der Übernahme von Nürnberger, du hast das gesagt, halt eine sehr Verbreiterung des Portfolios, aber auch vor allem des Kundenstamms jetzt in Deutschland, kommt anscheinend sehr gut bei der Börse auch an. Fleißiger Dividendenzahler, kann man jetzt nicht wirklich was dazu, nichts Schlechtes dazu sagen, ja. Würde ich auch nicht tun, außer es ist wirklich ein Scam, dass das natürlich nicht ist. Und die Performance, ja, die sagt ja alles. Ich meine, muss man auch immer im Verhältnis dazu setzen. Du hast gesagt, glaube ich, 120%, das ist eigentlich abartig, über year to date. Das ist so, nicht die Normalität, sagen wir mal so. Und ich sage immer nur dazu, man muss immer ein bisschen aufpassen dann, wenn man jetzt glaubt, ja, also wir erwarten noch einmal 120% oder so. Also dieses klassische FOMO und so soll auch mal ein Gedanke sein für viele Leute, dieses Nachlaufen. Auch wir haben vorher über diese chinesische Aktie gesprochen, 500% am Börsengang. Ja, vielleicht nicht so erfahrene Leute glauben dann, ja, brauche ich eh nicht 500, mir reicht es ja, wenn sich's nochmal verdoppelt. Ja, heißt ja auch nicht, dass sich's verdoppelt, ne? Wir reden vom Verdoppeln. Das ist halt, da ist ja auch was dahinter. Eine VIG hat sich auch von der Marktkapitalisierung damit verdoppelt. Das heißt ja auch, es ist ein unfassbarer Wertzuwachs gewesen. Und wenn man das einmal verstanden hat, auch im Verhältnis zur Marktkapitalisierung, dann muss man immer, wird man immer draufkommen, okay, in dieser Schnelligkeit kann das sich natürlich nicht fortsetzen. Da würde sogar ich meine Hand ins Feuer dafür legen. Nichtsdestotrotz heißt das jetzt nicht, dass es nicht weiter wachsen kann. Und das finde ich immer sehr spannend, diese Stories, dieses Storytelling, jetzt auch von der VIG mit den Zielen. Und da wird es halt dann spannend zu sehen sein, wo die Richtung hingeht. Ich habe aber generell ein gutes Gefühl, wenn ich mir so den ATX anschaue. Ich meine, er hat einfach sehr psychologische Werte heuer durchbrochen und da finde ich es einfach sehr, dadurch die VIG einen sehr wesentlichen Beitrag definitiv dazu geleistet. Aber auch wenn man hier ein bisschen Finanzbildung meinerseits noch, auch wenn man das ein bisschen verstehen will, muss man sich anschauen, welchen Prozentsatz nimmt die VIG eigentlich im ATX ein. Und je nachdem, wenn jetzt die VIG um 120% gewachsen ist, ist das für ein ATX natürlich top jetzt insgesamt zu sehen. Heißt jetzt aber nicht, dass die gleichwertig einen Kuchen zum ATX quasi dazugewonnen haben, wie eine, wer war Platz 1, hast du gesagt, AT&S?
AT&S war ja, ja.
AT&S, ja, die hatten 140% ja. Oder so. 140, genau. So, jetzt müsste man schauen, okay, welche Gewichtung hat denn jetzt die VIG im ATX und welche Gewichtung hat jetzt eine AT&S und dementsprechend hat das Auswirkungen auf den ATX mehr oder weniger. Es kann sogar sein, dass die VIG für eine ATX dann wertvoller war, diese 120%, als eine AT&S mit 140%. Das ist das, was man auch ein bisschen lernen muss, dass man versteht, wie ticken dann die einzelnen Unternehmen oder die einzelnen AGs in den jeweiligen Indizes. Und dementsprechend ist das dann halt auch wertvoller oder weniger wertvoller für ein ATX. Also ich glaube, die ganz großen Player im ATX, da weiß ich definitiv, dass die erste Bank da auch Platz 1 ist in Österreich mit einem mittlerweile massiven Vorsprung. Jetzt nur angenommen, eine erste Bank würde sich verdoppeln aus heutiger Sicht, dann wäre das für den ATX ein massiver Sprung. Also das würde sich definitiv auswirken auf die Performance des ATX nach oben. Da könnten sogar mehrere, wahrscheinlich sogar mehr oder weniger straucheln. Die würde das so gut auffangen, dass das wieder eine Art Kaschierung ist. Also bestes Beispiel ist ja der S&P 500 in Amerika, wenn ich da jetzt noch kurz abschweife. Du hast einfach die ganz großen Player und die nehmen eine gewisse Gewichtung ein. Und das betrifft ja auch, wenn jetzt eine Nvidia sich verdoppeln würde, dann hätte das ja massive Auswirkungen auf die Indizes in Amerika. So, und da könnten 5, 6, 7, 8, 9, 10 andere straucheln, die nicht so hoch bewertet sind und das würde einfach dem Indiz Nüsse interessieren. Weil wenn sich eine Nvidia verdoppelt, eine Alphabet verdoppelt, dann können die können andere machen, was sie wollen im Indiz. Der Indiz würde trotzdem steigen. Das heißt, das würde sich ein bisschen kaschieren. Und so glaube ich, auch wenn wir jetzt dann zum letzten Punkt dann kommen, so muss man das auch sehen in die Indizes. Wie hoch ist die Gewichtung? Und da muss man dann aufpassen, ist denn in diesem Jahr wirklich so gut für ein bestimmtes Land gelaufen oder nicht? Und ich würde mich jetzt mal behaupten zu sagen, beim ATX war es unabhängig der VIG definitiv so, dass es ein super Jahr war.
Ja, voll. Du hast jetzt kurz gesagt, S&P 500, das ist ganz eine andere Gewichtung. Ich habe es kurz einmal reingeschaut. 50% machen die Top 10 aus. Und da sind eigentlich 500 ja, genau. Drin. Also, wenn und da.
Ich glaube, von den Top 10 könnte jetzt locker die Community, also ich traue der Community zu, dass die von den 10 locker 8 bis 9 aufzählen in Stegreif könnten. Aber wenn du die anderen 50% hernimmst, wie viele das sind, dann wird schon spannend, wie viele sie da aufzählen können.
Genau, also da sieht man ja. Und
Werbung.
Wer als Unternehmen heute in Vorsorge investiert, sichert nicht nur die Zukunft seiner Mitarbeiter, sondern stärkt auch die eigene Attraktivität als Arbeitgeber. Die Valida bietet dafür passende Lösungen, von der Mitarbeiter- und Selbstständigenvorsorge in der Vorsorgekasse über Betriebspensionen in der Pensionskasse bis hin zur individuellen Unternehmensberatung. Entdecke jetzt deine Möglichkeiten auf valida.at.
In diesem Sinne gehen wir jetzt zum letzten Thema von dieser Folge, und zwar den Kapitalmarktrückblick 2025. Ein spannendes Thema, immer wieder cool zum Anschauen, was 2025 oder was in dem Jahr wirklich passiert ist, weil es ist ja eigentlich die letzte Folge vor Neujahr, die dann online kommt am 25.12., also einen Tag nach Weihnachten. Ich hoffe, das Christkind war brav. Der Kapitalmarkt war auf jeden Fall brav, wenn man investiert war. Somit fangen wir mal an. Du hast schon vorher gesagt, dass der ATX oder insbesondere ATX Total Return heuer richtig Gas gegeben hat. Sind über 40%, und das hat schon ein Wahnsinn. Und so wie du gesagt hast, die Zugpferde sind halt die Big Player gewesen, aber trotzdem hat jeder so seine Notwendigkeit im ATX, damit das auch wirklich die Performance so läuft, wie sie heuer gelaufen ist. Und wir haben gesagt, VRG über 120%, AT&S über 140%, zu den Nebenbei noch aufgemacht, kurz erste Group über 70%. Und das sind halt schon richtig fette Player, die richtig, richtig Gas gegeben haben. Am Ende des Tages ist es nicht jedes Jahr so, das wissen wir auch. Es ist eher Seltenheit. Trotzdem, wenn man sich die Inflation wieder vergegenwärtigt, und das nehmen wir halt gleich am Anfang von dem Thema jetzt mit, circa 3,5% aufs Jahr gesehen war heuer. Somit ist der nicht investiert, wieder mal der Verlierer. Und das ist eigentlich jetzt ganz egal, ob man jetzt in ATX investiert hat oder weltweit. Wir haben noch andere Performances drin. Markus, wie schaut es mit dem DAX aus?
Ja, also du hast eh angesprochen, ATX, Top-Performer, DAX ähnlich, wobei muss man auch wieder im Verhältnis dazu setzen, der DAX einfach von einem höheren Niveau auch gestartet, insgesamt gesehen. Also man muss auch sagen, ein DAX hat schon 2024, war der schon hoch, hat nichtsdestotrotz noch einmal über 20% zugelegt. Ein ATX, weiß jetzt nicht, ob du es gesagt hast, aber über 40% zugelegt, ist ja irre. Aber das sind wir beim Thema, die erste Bank 70%, das macht halt einen fetten Kuchen aus. Und mir würde es ja innerlich bluten, wenn ich da jetzt zuhören würde und nicht investiert wäre. Muss ich auch fairerweise dazu sagen. Das sind Werte, die sind außer der Norm. Braucht man nicht drüber reden. Ich sag's auch gern. Du hast es jetzt eh auch gerade gesagt. Ist außer der Norm, aber nimmt man ja trotzdem gerne mit, ne? Und ist natürlich super schade, wenn man da nicht mitpartizipiert. Und ja, also unser großer Nachbar, auch super performt. Insgesamt MSCI World, ja, der hat seine Durchschnittsrendite wieder erzielt, gut 7%. Auch der Sunrise Fonds, über den wir auch immer gerne sprechen und den ja auch viele Community-Mitglieder besparen oder auch gekauft haben, deswegen nehmen wir auch mit rein, hat auch wieder eine tolle Performance gemacht von knapp 20%, ein bisschen drunter, aber das ist alles über der Norm. Also wir reden normal von 5-7%, das ist wieder ein Jahr für Genießer, für Feinspitze, also wirklich ein absoluter Traum. Und auch Amerika, Amerika immer, man hört jedes Jahr dasselbe, na, aber heuer sind sie hoch. Sie sind auch jetzt hoch, stimme ich zu. Nichtsdestotrotz, sie haben wieder über der Norm zugelegt. Auch hier bewegen wir uns wieder. Wenn man sich Nasdaq anschaut, 21%, S&P 17%. Das sind alles Werte, verdammt hoch sind im Verhältnis zur Durchschnittsrendite. Bevor wir uns jetzt aber da irgendwie verfangen in es ist alles so schön und alles so gut. Philipp, ein Asset, was hat nicht gut performt heuer? Es gab da was, oder?
Da gab es was, ja. Und zwar der Bitcoin, der hat heuer im Jahr 25 eigentlich komplett rote Zahlen geschrieben. Also der hat wieder zweistellig verloren. Da reden wir von minus 17%. Das heißt, für alle Bitcoin-Investoren, die erst am 1.1. sozusagen angefangen haben, heuer, 2025, die haben noch keinen Cent damit verdient mit Bitcoin. Die haben einiges verloren. Wir reden jetzt davon, dass der Bitcoin aktuell zum Zeitpunkt von der Aufnahme bei knapp 75.000 Euro steht. das ist halt echt der Wahnsinn, wenn wir uns denken, dass wir über 100.000 schon waren. Ich glaube sogar 110.000 Euro, glaube ich sogar schon, oder 107, also sehr, sehr hoch. Viele sagen ja, es ist wieder die Ruhe vor dem Sturm. So niedrig wird er nie mehr sein. Wir werden es sehen. Unsere Prognose von der letzten Folge, die aufgepasst haben, ich habe gesagt, beim nächsten Mal, wenn der Markus und ich im Podcast sind, werden wir über 100.000 wieder sein. Wie man sieht, kompletter Blödsinn. Keiner hat eine Glaskugel, wir haben es komplett versagt mit dieser Prognose. Somit ist nie gut, wenn man auf irgendwen hört, der irgendwelche Prognosen von sich gibt.
Das sieht man wieder mal, auch auf uns kann sie nicht verlassen am Ende des Tages. Aber gut, ja, bei Einzelprognosen, ich meine, woher sollen wir es wissen? Ne? Und wir sind wieder in diesen kurzfristigen Parameter gefangen, von dieser Year-to-Date-Performance. Wir schauen uns das gerne an, wir reden auch gerne drüber, wir zeigen euch auch sehr gerne auf, wie es auch gelaufen ist im Jahr 25, dass jeder auch ein bisschen ein Gefühl hat, verschiedenen Asset-Klassen und so weiter, wie war es denn wirklich? Aber aussagekräftig ist es, ja, es ist ein Puzzle, könnte man sagen, von 40 Teilen, wenn ich jetzt 40 Jahre investiere. Und natürlich nehme ich ein Puzzle gerne mit, was so gut performt. Aber man sieht, wenn man rückblickend betrachtet, wird es wahrscheinlich ein sehr gutes Jahr gewesen sein. Wenn ich jetzt aber der einzelne Bitcoin-Hodler bin, der nur all in Bitcoin geht, dann wird es für mich ein Horrorjahr gewesen sein. Oder ein Horrorjahr, ein schlechtes Jahr einfach gewesen sein. Ne? Weil die Schwankungsbreite ist immer sehr intensiv und 17% ist jetzt ehrlicherweise bei Bitcoin jetzt keine Weltuntergangsstimmung, aber es ist jetzt auch nicht, es ist eben auch faktisch ein Minus. Und ergänzend muss man aber auch dazu sagen, wer es weiß, letztes Jahr, November, war die Angelobung von Trump. Da gab es einen wirklichen Aufstieg bei Bitcoin auch wieder. Also die Year-to-Date letztes Jahr war ja viel, viel besser. Der Schwung ist ja dann auch übers Jahr mitgegangen. Das heißt, die Year-to-Date-Performance bei Bitcoin muss man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil wir da auch auf einem sehr hohen Level waren. Nichtsdestotrotz, dieses Jahr konnte er den Aufwärtstrend anscheinend nicht bestätigen. Und wer jetzt sagt, das ist die Ruhe vor dem Sturm oder wir morgen Bitcoin null, ja, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, ne? Logischerweise. Also Schwarz-Weiß-Witz gibt es immer bei vielen. Ich sehe das auch sehr neutral. Und man kann auch wieder sagen, am Ende ist es halt wichtig, dass man in verschiedene Assets investiert. Bin ja jetzt keiner, der sagt, du darfst auf keinen Fall in Bitcoin investieren, nur bitte fang halt nicht mit Bitcoin an. Das ist halt der Punkt. Und dann schau mal, dass du dir wirklich ein solides Portfolio aufbaust und dann kannst du halt mit einer minimalen Streuung vielleicht Bitcoin zum Beispiel dazu nehmen. So. Und das zeigt halt wieder die Diversifikation, weil ich habe auch gerade vorher angesprochen, es ist doch super schade, wenn du jetzt gar nicht investiert bist. Aber fast noch blöder finde ich es, wenn du nur in Bitcoin investiert bist und du hast ja dann trotzdem wieder das nicht mitgenommen. Also du investierst, aber da hast trotzdem die Performance vom Kapitalmarkt liegen lassen. Das ist halt auch sehr, sehr schade. Aber ja, abschließend könnte man auch sagen, eine Assetklasse gibt es heuer, da konnte man gar nicht vorbei. Die hat jeder mitbekommen, ob du investierst oder nicht. Das war auch in den normalen Medien sehr präsent dieses Jahr. Von was rede ich? Von Gold oder auch Silber. Das sind zwei Assets, die sind unfassbar gestiegen. Also das hätte ich mir persönlich auch nie gedacht, dass die so einen Run hinlegen, weil da, wenn man sich jetzt Year-to-Date anschaut, könnte man jetzt auch nicht behaupten, Gold war am Abgrund. So ist es ja nicht, sondern die waren auch da Year-to-Date schon ganz gut unterwegs und haben ja dieses Jahr wirklich Rekorde ohne Ende gebrochen. Also Gold hat sich ja was haben wir denn da jetzt? Ja, gute 70% year to date. Wenn man sich's über ein Jahr anschaut, sehen wir einen Verdoppler. Und das ist halt, das ist für eine Asset-Klasse, wo ich sage, ich kaufe mir jetzt physisches Gold, lege das in ein Tresor, lasse das ein bisschen entspannt rumliegen. Ist das eine Traumperformance? Hast du Gold, Philipp?
Ja, aber nur minimal, also ein paar Münzen, das ist wirklich minimal, weil ich ja ziemlich der Auffassung bin, dass es trotzdem ein Spekulationsobjekt ist, weil es ist keine wirkliche Wertschöpfung dahinter. Es ist eine reine Wette auf einen höheren Preis. Bis dato hat es gut funktioniert, aber es wird sicher nie mein gesamtes Portfolio ausmachen. Ja, und im Hinterkopf habe ich jetzt auch, nicht mehr so wie vorher nicht gewusst, vor Monaten oder wo ich es gekauft habe, habe ich es noch nicht gewusst. Es gibt jetzt eine neue Studie, auf die hängt sich der Matthias auch immer ganz gerne auf. 200 Jahre Rückblick, der Asset-Klassen und da hat Gold eigentlich pro Jahr nur 0,4% gemacht. Das heißt, das ist vernachlässigbar. Natürlich die letzten 10 Jahre massiv gelaufen, ist eher in unserem Bereich von der Wertigkeit, aber auf 200 Jahre war es halt einfach ein Asset, mit dem du halt nicht wirklich was verdient hast, war da stabile Geschichte. Aktien, Kapitalmarkt haben 5% gemacht in über 200 Jahre. Also da sieht man schon, was eigentlich so das Zugpferd ist und immer war. Und Cash natürlich minus 2% pro Jahr, das ist eh klar. Somit macht es nur Sinn, dass man investiert und das auch nur langfristig, weil wenn man sieht, dass es einfach über 200 Jahre solide Rendite gibt. Ist zwar auch die Vergangenheit, aber zeigt für mich persönlich, dass es der richtige Weg ist. Ja.
Ich glaube, bei Gold haben viele auch den Ansatz, jetzt nicht das als Mega-Investment auch herzusehen, sondern mehr so dieser Schutzfaktor irgendwie dahinter. Ich möchte jetzt kein Bargeld irgendwo rumliegen haben. Investiert bin ich aber vielleicht schon in hohem Maße oder investieren ist nichts für mich. Und die sagen, na, dann kaufe ich mir halt Gold, so auf die Art. Und haben das dann irgendwo im Tresor gebunkert. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss eh jeder für sich selber entscheiden. Und dann gibt es halt auch Leute, die sagen, aber ich habe da was physisch zum Angreifen und es glitzert so schön oder es leuchtet so schön und ist jetzt auch ein Ansatz, ist jetzt kein wissenschaftlicher Ansatz, ist mehr so ein emotionaler Ansatz vielleicht, aber es ist als Beimischung, ist ein bisschen wie bei Kryptos, kann man das auf jeden Fall mitnehmen, gerade wenn du dann so ein Jahr wie jetzt hast, ja, aber ich stimme dir zu, wenn du dann wieder in die breite Vergangenheit schaust, dann war halt Gold jetzt nicht das Mega-Investment. Und das nur rauszupicken für ein paar Jahre, naja, ist dann auch schwierig. Ja. Also ich sehe es ein bisschen wie bei einer VIG, was ich vorher gesagt habe. Ein Gold ist jetzt da richtig stark gewachsen. Heißt das, dass es sich weiter verdoppeln wird? Wahrscheinlich nicht. Ist es ausgeschlossen hier? Nein, ist es auch nicht. Wir können auch nächstes Jahr hier sitzen und sagen, boah, der hat sich der Bums schon wieder verdoppelt. Also alles möglich. Ja.
Und die zwei haben schon wieder Unrecht gehabt, ne?
Ja, und dann sitzt du wieder da und wir so, ach, Gold, ja, schlecht. Du ziehst die Statistik von Matthias raus und was weiß ich und dann steht der da und winkt mit seinen Gold-Dukaten durch die Gegend, ja, weil sich's wieder verdoppelt hat. Also ist nichts ausgeschlossen. Gold ist auch sehr abhängig aus geopolitischer Sicht. Das ist auch nie zu vernachlässigen. Geht's der Wirtschaft gut? Geht's bilateral? Geht's in Beziehungen mit den großen Playern? Ist da viel... brodelst da oder brodelst da nicht? Das ist auch immer ein bisschen für den Goldpreis so Magic Moment, sage ich einmal. Ne? Also warum ist der Goldpreis so hoch? Ich möchte jetzt nicht weiter ausholen, wir sind eh schon spät. Ich möchte nur dazu sagen, ich finde es sehr spannend, dass ein Gold so stark laufen kann und gleichzeitig die Börse so stark laufen kann. Das finde ich eher bemerkenswert an der Tatsache heuer, weil ich mir denke, es wäre ja fast wurscht gewesen, in was du investiert hast. Du hättest super verdient über der Inflation, wenn man jetzt mal vielleicht auch Kryptos wegnimmt. Und das finde ich eher bemerkenswert, weil wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es der Börse gut. Geht es der Wirtschaft nicht gut, geht es dem Goldpreis gut. Das ist jetzt so ein Ansatz, den könnte man vertreten. Der ist auch in der Vergangenheit immer ganz gut gewesen. Das heißt, viele haben umgeschichtet in Gold, weil sie gesagt haben, ja, es ist einfach eine schlechte Zeit. Also gerade Leute mit sehr, sehr viel Geld, die wollten sich da immer oft absichern, mit Gold zum Beispiel. Und mittlerweile ist es ja so, ist ja wurscht, in was du reingehst, ist auch gut gelaufen. Ist gut für alle grundsätzlich, nur Nachvollziehbarkeit ist jetzt nicht unbedingt da. Interessant ist vielleicht zum Beispiel, wenn jetzt der Ukraine-Russland-Krieg aufhört, was passiert dann mit dem Goldpreis? Müsste ja tendenziell eher runtergehen. Wird es so sein, würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Ne? Es gibt andere Konflikte auf dieser Erde und im Goldpreis tue ich mir persönlich am meisten schwer, glaube ich, den vorauszusagen, weil es einfach so schwere Indikatoren sind. Da fließt so viel mit rein, aber auf der einen Seite auch wieder nicht. Ne? Also ich hätte das jetzt zum Beispiel nicht gesehen.
Am Abschluss kann man eigentlich sagen, der spart oder nur spart, der verliert. Der investiert, jetzt breit gestreut weltweit, der profitiert das viele Jahre schon, meist über der Inflation. Also ist das eigentlich die einzige Option, wie man langfristig sich ein bisschen ein Vermögen aufbauen kann, die ganz easy zum Starten ist, weil man heute ja schon ab 15, 15 Euro, wie auch immer, starten kann, so leicht wie noch nie. Somit sind das die Abschlussworte. nach Weihnachten. Also ich hoffe, das Christkind war brav. Wie gesagt, der Kapitalmarkt, der wäre auf jeden Fall brav. In diesem Sinne hören wir uns.
Ja, auch für den einen oder anderen eine Gold-Dukate. So ausschließen würde ich das nicht. Also schreibt es gerne in die Kommentare, wer jetzt dazu hört. Gold ist nichts Schlechtes. Wer jetzt da zu Weihnachten eine Gold-Dukate von seinen Großeltern, von seinen Eltern oder wo auch immer her bekommen hat, herzlichen Glückwunsch. Ich würde es auch nehmen.
In diesem Sinne dann schönes neues Jahr, also einen guten Rutsch, weil wir hören es erst wieder im neuen Jahr, in gewohnter Frische natürlich. Bis dorthin, danke fürs Zuhören. Markus, danke für die Zeit. Ja, wir hören uns.
Von meiner Seite alles Gute, schöne Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr.
Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute da mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Weitere Infos und Links zur heutigen Folge findest du wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss nur ein Hinweis, bitte beachte, dass alle Inhalte, die wir hier besprechen, ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung dienen. Sie stellen daher keine Anlageempfehlung dar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.